Ja, guten Morgen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen umgehauen. Für die heutige Predigt möchte ich zwei Dinge ansprechen, die mir schon seit langer Zeit auf dem Herzen liegen. Eigentlich sind es ja zwei Dinge, aber die sind so sehr miteinander verwoben, dass mein Mikrofon sich hat verschoben. Die sind so sehr miteinander verwoben, dass es eigentlich als eine Sache betrachtet werden sollte. Das erste ist, dass wir Christen eine Minderheit sind. Statistisch gesehen sind wir vielleicht, und da bin ich jetzt sehr großzügig, machen wir nur 5% der Weltbevölkerung aus. Und wenn ich jetzt von Christen spreche, dann spreche ich von solchen, die wirklich wiedergeboren sind. So wie wir in dem Lied gesungen haben, die neues Leben haben. Und ich habe das mal ausgerechnet. Wenn jede Sekunde auf unserer Welt 1,78 Menschen sterben, dann sterben am Tag 153.000 Menschen. Minus 5%. Das sind 145.714 Menschen, die am Tag für alle Ewigkeiten verloren sind. Und dieser Gedanke erschreckt mich zu Tode. Und gibt die Aussage Jesu eine neue Dimension, dass der Weg schmal und steinig ist. Und dass nur wenige ihn gehen. Und da stellt sich für mich zwei Fragen. Was können wir dagegen tun? Ich meine, wir haben einfach nicht die Zeit. Wir haben einfach nicht die Zeit zuzuschauen und tatenlos dazustehen. Und die zweite Frage, die sich dabei auftut und gleichzeitig auch die zweite Sache ist, die mir so auf dem Herzen liegt, ist, dass wenn nur 5% der Weltbevölkerung wirklich Christen sind, dann können wir uns nicht leisten, halbe Sache zu machen. Da ist sogar 120% zu wenig. Tatsache ist aber, wenn ich mich umschaue, vor allem hier im Westen, dann sehe ich kaum Wachstum in den Gemeinden. Ja, ein Transfer der Heiligen nehmen wir schon wahr. Neue Gemeinden entstehen und sie sind bald auch halb voll, aber dafür waren die volle Gemeinden davor auch halb, sind dann danach halb voll. Wie kann das sein? Ich lese und höre immer wieder davon, wie in anderen Ländern, wie Erweckungen ausbrechen, Menschen zum Glauben kommen und dass Gottes Wirken sichtbar wird. Warum nicht hier? Stattdessen sehe ich hier, wie Familien auseinandergehen, wie Kinder einfach keine Lust mehr haben, den Glaubensweg mehr zu gehen und sie finden den Glauben ihrer Eltern langweilig und verstaubt und kraftlos. Geschwister leben bewusst in Sünde. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass sie mit der Situation vielleicht sogar zufrieden sind. Während andere die Gemeinde verlassen und den Kontakt vielleicht zu den Geschwistern abbrechen. So kann und darf das Leben eines Christen doch nicht aussehen. Und leider ist es oft genauso. So darf das Gesicht der Gemeinde doch nicht aussehen. Nur sieht es oft leider auch genau so aus. Und was ist der Grund dafür? Es gibt sicherlich viele Gründe, aber ein Grund dafür, denke ich, ist ein Mangel an Verständnis. Im Alten Testament steht es ja auch schon geschrieben, mein Volk geht zugrunde wegen einem Mangel an Erkenntnis. Und damit ist nicht Weisheit gemeint, die wir in Büchern nachlesen. Verständnis darüber, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Und damit meine ich nicht die Definition eines Christen oder so, sondern ich meine, wie es dazu kommt, dass aus einem Menschen ein Christen wird. Ich möchte das mal anhand eines Beispiels verdeutlichen. Ich habe hier so einen dreckigen Senfglas mitgebracht. Ich habe was Dreckigeres gesucht, aber ich habe nichts zu Hause gefunden. Ich habe den Senfglas eigentlich absichtlich ausgeleert und in den Backofen gestellt, damit er austrocknet und so richtig dreckig aussieht. Ein bisschen schön umschwenken. So, möchte jemand einen Schluck haben? Nicht wirklich? Naja. Seht ihr einen Unterschied? Ist es nicht genau so, wenn wir Christen werden? Gott möchte uns seinen Heiligen Geist geben und es mit seinem Heiligen Geist ausfüllen. Aber eine Sache müssen wir uns bewusst machen. Gott hat keine Lust darauf, seinen Heiligen Geist in so einen dreckigen, unbrauchbaren und ekelerregenden Gefäß hineinzugießen. Und wie dreckig und ekelerregend wir Menschen wirklich vor den Augen eines heiligen Gottes sind, können wir uns nicht vorstellen. Wenn wir über die Heiligkeit Gottes sprechen, dann sind wir kaum dazu in der Lage, uns vorzustellen, was das wirklich bedeutet. Schauen wir zum Beispiel Adam im Garten Eden an. Gott hat ihn aus dem Garten verbannt und die ganze Menschheit mit ihm wurde wie ein Baum abgehackt und umgeworfen. Und das alles nur wegen einer Frucht. Und wir lassen uns täglich viel mehr zu Schulde kommen als ein Biss in den sauren Apfel. Und genau deswegen möchte Gott nicht ein dreckiges Glas mit seinem Wesen ausfüllen. Er möchte zuerst aus uns neue Gläser machen. Und dann möchte er uns ausfüllen. Um aber das zu verhindern, hat der Meister der Lügen, der Satan persönlich, sich natürlich schon einiges einfallen lassen. Und das Ergebnis ist dann ein verkürztes und verwässertes und verfälschtes Evangelium. Er hat es sich zum Ziel gemacht, uns zu betrügen und uns mit falschen Sicherheiten in den Schlaf zu wiegen. Aber wenn ein verkürztes, verwässertes und verfälschtes Evangelium, müsste ja dann eigentlich auch ein verkürztes, verwässertes und verfälschtes Christsein hervorbringen. Die Frage ist, ist ein verkürztes und verwässertes und verfälschtes Christsein überhaupt noch christlich? Wir sollten unsere Identität prüfen. Wir sollten uns selber prüfen. Und es ist auch keine unbekannte Aufgabe, denn Paulus forderte die Gemeinde in Korinth auch dazu auf. Und das werden wir jetzt gleich auch lesen, aber ich möchte vorher zu unserem Vater im Himmel beten. Allmächtiger Gott und Vater, ich danke dir, dass wir in deiner Gegenwart uns hier versammeln können. Und obwohl wir manchmal wie dieses Senfglas, manchmal noch viel schlimmer dastehen, beugst du dich trotzdem zu uns herab und möchtest mit uns Gemeinschaft. Aber du möchtest uns ändern. Du möchtest uns verändern. Und du möchtest, dass deine Herrlichkeit und deine Glanz in unser Leben sichtbar wird. Aber dafür ist es nötig, dass wir unsere Augen immer wieder auf dich richten und fragen, Herr, wie steht es um uns? Wurden wir wirklich begraben als Same, der in den Dreck der Erde stirbt? Oder wollen wir in einen Samensack aufbewahrt werden, damit wir nicht sterben müssen? Herr, ich bitte dich, dass du uns offenen Herzen schenkst und bereit sind, diese Prüfung zu unterziehen. Amen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, schreibt Paulus zum Schluss an die Gemeinde in Korinth und in Vers 5 schreibt er, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Aus der Neues Leben Übersetzung möchte ich es gerade nochmal lesen. Da kommt es auf Neudeutsch ein bisschen besser raus. Prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Prüft euch selbst. Wenn ihr nicht sagen könnt, dass Jesus Christus unter euch ist, habt ihr die Prüfung nicht bestanden. Und es ist verständlich, ich kann es gut verstehen, dass uns ein abgeschwächtes und verwässertes Evangelium besser schmeckt. Wohl in diesem Zusammenhang nicht. Aber ich kann es gut verstehen, weil sich ganz hinzugeben, sich ganz aufzugeben, sich den allmächtigen Gott auszuliefern, fällt uns Menschen nicht leicht. Und schließlich ist das Evangelium ein Ärgernis, ein Stein des Anstoßes. Aber wir dürfen nicht den Fehler begehen und versuchen, das Evangelium zu verkürzen und zu verwässern, weil dann rauben wir das Evangelium seiner Kraft. Wenn wir versuchen, den Anstoß des Evangeliums zu entfernen, dann ist es kein Evangelium mehr. Dann ist es ein Fabel, die uns in unseren Ohren kitzelt. Wenn das Evangelium kraftlos gemacht wird, dann muss ich annehmen, dass die Christen, die sich ein solch abgeschwächtes Evangelium hingeben, auch kraftlos sein werden. Aber wie reduzieren wir nun das Evangelium? Es gibt ja viele Möglichkeiten, aber ich möchte mich auf eine weit verbreitete Praxis konzentrieren. Ich möchte das aufgreifen und prüfen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir viel mehr davon beeinflusst worden sind, als wir es uns vorstellen. Bei dieser Praxis geht es darum, dass wir das Christwerden reduzieren auf 3 bis 4 einfache Fragen. Und wenn wir diese Fragen mit Ja beantworten können, wir machen wie so eine Checkliste, machen wir ein Häkchen, ja, 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 also jetzt bin ich Christ. Toll. Es ist geschafft. Aber gerettet zu sein ist doch nicht etwas, das ich anhand einer Checkliste prüfen kann. Es ist nicht etwas, das wir erschaffen können. Die Prüfung zu bestehen heißt doch in unserem Bibeltext, Jesus Christus unter uns zu sehen. Sein Wirken unter uns zu sehen. Seine Liebe unter uns zu sehen. Seine Kraft und seine Herrlichkeit, dass das sichtbar wird und erlebbar wird. Die Prüfung bestehen heißt nicht, 4 Fragen oder irgendwelche geistliche Gesetze mit Ja zu beantworten. Die Gesetze sind zwar gut, aber sicherlich kein Prüfstand. Und erst recht keine Evangelisationskriterien. Wir stellen die Fragen eins nach dem anderen und wenn wir mit Ja beantwortet haben, dann sind wir Christen. Na gut, lass uns den Test doch machen. Die erste Frage wäre, glaubst du, dass du ein Sünder bist? Nun, wenn ich jetzt rausgehen würde, auf der Straße und die Menschen fragen, bin ich sicher, dass kein einziger sagen würde, dass sie perfekt sind. Also jemand nur zu fragen, ob er Sünder ist, ob er Fehler hat, ob er Fehler macht und so weiter, finde ich nicht zutreffend und direkt genug. Vielleicht sollten wir die Frage mal umformulieren und fragen, hat Gott dein Herz so verändert, dass die Sünde, die du früher geliebt hast, jetzt nicht mehr ertragen und ausstehen kannst? Hat Gott dein Herz so verändert, dass du die Sünde hasst? Diese Frage sollten wir uns stellen und als Prüfung unseres Glaubens sehen. Denn wenn der Heilige Geist in mir wohnt und die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben hineingegossen wurde, so wie in diesem Glas, und Gott sagt, ich hasse die Sünde, wie können wir die Sünde dann nicht hassen? Aber wenn der Mann auf der Straße sagt, ja, perfekt bin ich nicht, also dann denke ich, bin ich halt schon Sünder. Also, Häkchen, nächste Frage. Möchtest du in den Himmel? Ja, gehen wir mal nach Freiburg oder in Cannon auf die Straße und fragt die Leute, entschuldigen Sie, wenn Sie die Wahl hätten, ja, in den Himmel zu gehen und dort gibt's Friede, Freude, Eierkuchen, oder wollen Sie in der Hölle und dort gibt es Schmerz und Elend? Wie würden Sie sich entscheiden? Also ich glaube kaum, dass irgendjemand sagen wird, in die Hölle, ich kann nicht warten. Also sehen wir, dass auch jemand, der nicht glaubt, diese Frage, ohne mit den Wimpern zu zucken, mit Ja beantworten kann. Und so machen wir unser Häkchen. Aber lass uns die Frage mal ganz anders stellen. Hat Gott dein Herz so verändert, dass es jetzt dein größter Wunsch ist, bei Gott zu sein? Und ich meine jetzt nicht zu sterben und in den Himmel aufzufahren und dann bei Gott zu sein, sondern jetzt, hier, auf dieser Welt, schon in der Nähe Gottes zu sein. In der Nähe von dem Gott, gegen den du rebelliert hast, den du den Rücken gekehrt hast und den du gemieden hast und verabscheut hast. Paulus schreibt in Römern und sagt, wer nicht Gott liebt, hasst ihn. Trifft diese Frage die Sache nicht viel eher? Jetzt muss ich erstmal einen Schluck Wasser nehmen, Entschuldigung. Wenn wir im Himmel ständig in der Gegenwart Gottes sein werden, und wir jetzt schon sagen können, dass wir in den Himmel wollen, dann müsste der Umkehrschluss ja eigentlich sein, dass wir jetzt schon ständig die Gegenwart Gottes bei uns haben wollen. Das muss doch auch jetzt unser größter Wunsch sein, in Gottes Gegenwart zu leben. Und wenn ich mich nicht jetzt schon nach der Gegenwart Gottes sehne, warum soll ich seine Nähe dann im Himmel wollen? Wenn wir hier auf Erde eine Sehnsucht nach dem Himmel haben, aber keine Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes, warum wollen wir dann in den Himmel? Weil es dann kein Leid gibt, kein Schmerz, kein Tod, wie vorhin gesagt, Friede, Freude, Eierkuchen. Genau das ist der springende Punkt. In den Himmel wollen alle Menschen, nur sie wollen nicht, dass Gott da ist. Das ist das Problem. Den Gott, den sie sich zurechtgebastelt haben, nach ihren Vorstellungen, den hätten sie schon gerne im Himmel, nur den gibt es gar nicht. Der Gott der Bibel, der heilige Gott und allmächtige Gott, den wollen die Leute nicht im Himmel haben. Den wollen sie sich nicht beugen. Aber so funktioniert es nicht. Ich meine, Gott wird sich nicht für uns ändern, damit wir ihn im Himmel wollen. Das ist doch sein Zuhause. Hier auf Erden muss schon eine Sehnsucht für Gott da sein. Und nicht erst im Himmel. Oder erwarten wir, wenn wir am Perlentor stehen und Petrus empfängt uns und sagt, oh, warte mal, Ich zauber dir mal den Wunsch nach der Gegenwart Gottes ins Herzen. Das ist doch ein Quatsch. Hier und jetzt sollte die Gegenwart Gottes schon unsere größte Sehnsucht sein. Und wenn nicht, gibt es nur eine Sache, die wir tun können. Und das ist, auf die Knie zu fallen. Auf die Knie zu fallen und Gott darum zu bitten und im schlimmsten Fall zu betteln, dass er uns diese Sehnsucht hier und jetzt schenkt und unser Herzen verändert. Denn das soll unsere höchste Priorität sein. Wie kann ich nachts ruhig schlafen, wenn Gott nicht mein größter Wunsch ist und seine Gegenwart ist? Das wäre doch ein Albtraum. Aber wir stellen die Frage, willst du in den Himmel? Ja, Häkchen. Als letztes sagen wir dann, ja nun, wenn du in den Himmel kommen willst, Jesus ist der einzige Weg dorthin. Und so musst du ihn in dein Herz aufnehmen. Lass uns mal über Entscheidungen sprechen. Wie oft haben wir schon Entscheidungen getroffen und dann im Nachhinein gedacht, ah, das war vielleicht jetzt nicht so, ich habe mich zu schnell entschieden, ich wurde beeinflusst von der Meinung anderer oder was weiß ich. Der Mensch kann in bestimmten Situationen alles Mögliche entscheiden und sich zu allem Möglichen auch bekennen. Wird man mir einen Bibelvers in den Kopf werfen und sagen, ja, Johannes, steht geschrieben. Wer bekennt, dass Jesus Herr ist und glaubt, dass er auferstanden ist, wird gerettet werden. Oder wer mit dem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, wird gerettet werden. Ja, natürlich, das stimmt. Da stimme ich 100% mit überein. Aber wenn ich mit meinem Mund etwas bekenne, heißt es noch lange nicht, dass ich das mit meinem Herzen geglaubt habe. Jesus hat zu den Pharisäern und Schriftgelehrten auch gesagt, ihr lobt und preist mich mit eurem Mund, aber eure Herzen sind fern, fern weg von mir. Und so kann es sehr schnell passieren, dass wir verschiedene Themen predigen und wir haben eine wunderschöne, ergreifende Lobpreiszeit und die Atmosphäre ist super. Und dann fällt es doch sehr leicht, nach vorne zu kommen oder sitzen zu bleiben und sich für Jesus zu entscheiden. Und am Ende sitzt man dann zusammen und betet ein Gebet und dann bist du ein Christ. Jetzt verstehe mich nicht falsch. Gott kann aus krummer Wege auch gerade machen. Und wenn wir vielleicht eine falsche Praxis haben, kann Gott daraus immer noch Gutes tun. Aber Bekehrung, liebe Geschwister und Freunde, ist doch mehr als nur das Nachsprechen oder das Mitbeten einer Wahrheit. Nur weil ich das sage, heißt es noch lange, und nur weil ich den Namen des Herrn anrufe in so einem Moment, heißt es doch noch lange nicht, dass ich es wirklich im Herzen glaube. Ich habe schon einige Leute gesehen, die unter Tränen den Namen Jesu angerufen haben und ein Gebet gesprochen haben oder was auch immer, und zwei Wochen später wollen sie mit ihm nichts mehr zu tun haben. Ja, was ist da passiert? Was ist da passiert? Hat Gott nur halbe Arbeit geleistet? Oder war derjenige vielleicht von der Situation so hingerissen? Und er betete das Gebet nach, weil er in dem Moment wirklich gedacht hat, das ist die beste Entscheidung. So wie ich laufe am Autohaus vorbei und dann entscheide ich mich für ein Auto. Das war die richtige Entscheidung. Aber für die Farbe meiner Wohnzimmerwand. Und nach ein paar Wochen denke ich, ja, die Farbe gefällt mir doch nicht. Oder vielleicht hätte ich doch keinen Astra kaufen sollen. Oder was weiß ich. Ja? Die Bibel sagt uns ganz klar, das haben wir in der Textlesung auch vorhin gehört, dass der Glaube ein Geschenk Gottes ist. Und dass unsere Rettung sein Werk ist, nicht unser Werk. Das ist nicht etwas, das wir machen, etwas, das wir entscheiden. Er macht es. Und wenn ich mich also wirklich zu Jesus bekenne und es im Herzen glaube, dann kann es doch nicht nach zwei Wochen weg sein. Außer wenn ich Gott unterstelle, dass er nur halbe Arbeit leiste. Aber das werde ich nicht tun. Also kann es doch nicht passieren, dass ich nach 2 Wochen mit Jesus nichts mehr zu tun haben will. Oder dass ich wieder so ein Senfglas werden will. Die einzige Möglichkeit, die da noch übrig bleibt, ja, dass es vielleicht gar kein Werk Gottes war. Menschenwerk vielleicht. Gottesdienstliche Manipulation. Schöne Rhythmen aussuchen für die Musik, damit alle schön mitkommen und ergriffen werden. Nichts gegen Musik, ja? Verstehe mich nicht falsch. Aber wenn diese Werkzeuge dazu eingesetzt werden, um den Menschen zu manipulieren, damit sie eine schnelle Entscheidung treffen und schwuppdiwupp oder schwuppdiwupp, da haben wir Zahlen für eine wachsende Gemeinde. Ich glaube nicht, dass ich übertreibe. Wir dürfen eine Bekehrung und eine Wiedergeburt nicht mit einer Entscheidung ersetzen. Auf Englisch wird man sagen Decisionism. Ich habe bis jetzt leider noch keine Möglichkeit gefunden, diese Isms, wie man das in Englisch halt auf Deutsch zu übersetzen. Entschuldigung, vielleicht erfindet es jemand mal. Schlussendlich machen wir ja es nicht anders als die katholische oder Landeskirche. Ja, ich werde vielleicht ein bisschen ketzerisch hier, aber das ist mir egal. Denn in der katholischen Kirche werden Kinder getauft und sie wachsen dann in dem Glauben auf, dass sie gerettet sind und in den Himmel kommen. Eine falsche Sicherheit. Das steht nirgendwo in der Bibel geschrieben. Ein kleines Kind, der nicht mal Entscheidung treffen kann oder sich nicht mal im Herzen zu irgendetwas bekennen kann. Der eine sagt, ja, ich taufe dich, Punkt, 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 jetzt bist du Christ. Und wir sagen, sprich das Gebet nach, Punkt, 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 und jetzt bist du Christ. Wo holen wir das her? Es geht nicht darum, getauft zu werden oder eine Entscheidung zu treffen, ein Gebet nachzusprechen, sondern es geht darum, sich zu bekehren und wiedergeboren zu werden. Darum geht es. Aber was ist Bekehrung? Die Bibel spricht von Buße oder Umkehr. Das griechische Wort, das ich jetzt falsch aussprechen werde, weil wir eine Griechin unter uns sitzen haben, aber sie hat versprochen, nichts zu sagen, heißt Metanoia. Und bedeutet eine Sinneswandlung oder ein Umdenken oder ein Umkehr des Denkens. Das heißt, wenn ich Buße tue oder umkehre oder mich bekehre, dann heißt es doch, dass ich erkenne, dass ich bisher auf dem falschen Weg gegangen bin. Dass ich verloren bin, dass ich ein dreckiges Senfglas bin, aus der niemand trinken will und in der Gott sein Geist nicht hinausgießen will. Und dass ich Hilfe brauche. Nicht nur die Orientierung zu finden, sondern dass ich Hilfe brauche, nachdem ich die Orientierung gefunden habe, auch noch den Weg nach Hause zu gehen. Und wenn sein muss, getragen zu werden. Bekehrung oder Buße ist eine radikale Veränderung. Und ich meine damit nicht, dass die Bekehrung radikal sein muss. Was weiß ich, als Heroin-Junkie in die Ecke liegen und plötzlich bin ich nüchtern und alles ist gut. Ich meine das nicht so im Sinne von radikal, sondern dass die Veränderung in mir radikal ist. Das, was ich früher geliebt habe, hasse ich jetzt. Und sagen kann wie Paulus, alles, was für mich früher Gewinn war, es erachte ich jetzt als Dreck, als Kot. Hast du dich bekehrt? Dann frage zugleich auch, wurde ich verändert? Wurde dein Denken durch den Glauben auf den Kopf gestellt? Und wird das in deinem Leben auch sichtbar? Und dann habe ich gesagt, wir sollen neu geboren werden, wiedergeboren. So wie Jesus es Nikodemus sagte. Was heißt es? Wer Christ geworden ist, ist auch mit Jesus am Kreuz gestorben, heißt es. Als ich mich zum Beispiel mit 21 bekehrte, wusste ich sofort, dass der alte Johann nicht weiterleben darf, nicht weiterleben kann und auch nicht lebt. Er wurde hingerichtet, gestorben, aus und vorbei. Und genauso wie Jesus dann von den Toten auferstanden ist, bin ich doch mit ihm auferstanden und habe neues Leben bekommen und habe jetzt neues Leben, und zwar ewiges Leben. Das ist doch, was die Taufe darstellt. Der alte Johann geht unter Wasser und verreckt. Und wenn der aus dem Wasser herauskommt, kommt ein neuer heraus. Deswegen haben die Christen damals sich neue Namen gegeben. Nach der Taufe. Johann geht unter, verreckt, Marvin kommt hoch. Paul spricht auch von Metamorphose. In Römer 12 heißt es ja, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eurer Sinnen und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Sei anders. Lasst euch verwandeln. Metamorphose. Im Deutschen haben wir das Wort auch, ist ja nicht nur griechisch. In der Natur sehen wir das als Beispiel, eine Raupe untergeht solch eine Metamorphose und am Ende kommt ein Schmetterling raus. Das ist das Wort, das Paulus dort verwendet. Lasst euch verwandeln. Unterstellt euch die Metamorphose Gottes. Wir Christen sind nicht mehr dazu bestimmt, als Raupen oder krabbelnden Fress- und Zerstörungsmaschinen vor uns her zu vegetieren. Und ob ich verändert werde, das muss ich zum Teil schon selber entscheiden. Die Bibel sagt, wir sollen ja im Geist leben und nicht mehr im Fleisch. Wir sollen den Willen Gottes tun und nicht den Willen, meinen Willen. Das heißt, nicht Johann soll das Sagen haben, sondern Marvin soll jetzt das Sagen haben. Der Indianer ging zu seinem Häuptling und sagte, du, ich habe ein Problem. Es gibt Dinge, die ich einfach nicht tun will, aber immer wieder tue ich es. Und die Dinge, die ich eigentlich gerne tun möchte, ich tue es einfach nicht. Hilf mir, was ist das Problem? Und der alte Häuptling, Big Chief Sitting Bull, sagt zu ihm, mein Sohn, in dir leben zwei Wölfe. Der eine will das Böse und das andere oder der andere will das Gute. Gewinnen tut immer der Wolf, den du fütterst. Welchen Wolf fütterst du? Welchen Johann gebe ich Raum? Gebe ich einen Johann Raum oder Marvin? Versuche ich im Geist zu leben oder im Fleisch? Gebe ich den toten Johann oder den auferstandenen Johann? Das Sagen in meinem Leben, der ja vom Wesen Gottes ausgefüllt wurde. Bist du neugeboren? Bist du neugeboren, dann frage dich zugleich auch, ob du eine neue Kreatur bist. Und füttert ihn auch. Füttert ihn mit dem Wort Gottes. Füttert ihn, indem du Gottes Willen tust. Füttert ihn, indem du erfährst, wie Gott dir hilft und beisteht in dem, was du tust. Füttert ihm, indem du den anderen Wolf zu Tode verhungerst. Füttert ihn, indem du dein Fleisch tötest. Also nicht Selbstmord begehen, ja? Das will ich nicht sagen. Wenn ich also Christ bin, muss ich fragen, ob dieser Veränderungsprozess, den Jesus in meinem Leben angefangen hat, ob das immer noch im Gange ist. Oder hat es aufgehört? Das Christsein ist nicht an einem Gebet oder irgendwelche äußerliche Handlungen verankert. Der wahre Beweis seiner Bekehrung liegt doch darin, dass der neugeborene Mensch, dass dieser Glas hier nicht wieder zu einem Senfglas wird. Also ich weiß gar nicht, wie das möglich sein soll. Also ich habe so ein Weißweinglas noch nie gesehen, wie er sich in ein Senfglas verwandelt. Also ich kann es gar nicht verstehen, wie ein Christ sich wieder zurückverwandeln kann. Wenn jemand das schon mal beobachtet hat und mir es erklären kann, bitte, ich bin ganz Ohr. Der neugeborene Mensch hört nicht auf, Christ zu sein. Das geht doch gar nicht. Er wächst immer weiter, lässt sich immer mehr ausfüllen und erfüllen. Manche langsam und manche schnell. Das ist völlig in Ordnung. Aber er wächst. Der, der das gute Werk begonnen hat, wird es zu Ende führen. So steht es geschrieben. Und das glaube ich. Und da steht nicht geschrieben, der, der das gute Werk begonnen hat, wird es halbwegs stehen lassen. Unser Bibelvers für die heutige Predigt heißt ja, prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Prüft euch selbst, wenn ihr nicht sagen könnt, dass Jesus Christus unter euch ist, habt ihr die Prüfung nicht bestanden. Ich meine, das sind harte Worte. Ich gehe nicht einfach runter wie Butter. Und vielleicht denkt der eine oder andere, Johann, du bist jetzt zu weit gegangen. Und du hast eventuell den Glauben mancher Christen in Frage gestellt. Du hast sogar in Frage gestellt, ob jemand überhaupt Christ ist. Ja, das finde ich gut. Finde ich super. Soll ich euch sagen, warum? Ich finde es deshalb gut, weil, Liebe, seid ihr jetzt verärgert. Und ihr prüft euch selbst und euren Glauben. Und wenn nötig, bittet euch ihr Gott um Gnade, als dass man in falscher Sicherheit lebt und sich dann in der Hölle zu Tode ärgert. Außerdem erwartet Jesus von uns, dass wir so ehrlich sind und dass wir uns diese Prüfung unterziehen. Denn er selbst fordert uns ja dazu auf. Ich meine, ich habe ja nicht 2. Korinther 13, Vers 5 geschrieben. Das ist doch Gott gehaucht, vom Heiligen Geist inspiriert, also muss ich es ja von Gott annehmen. Und das sagt Jesus ja auch in vielen anderen Bibelstellen, nicht nur in 2. Korinther 13, 5. Ist Jesus in unserer Gemeinde sichtbar? Ist er erkennbar? Erlebbar? Und wirkt er unter uns? Und hier in Kandern? Ist Jesus Christus in dein Leben sichtbar? Erkennen deine Mitmenschen, Familie, Freunde, Arbeitskollegen, Schulkameraden, die Fremden, die mit dir im Bus oder im Zug sitzen oder die wir auf der Straße begegnen? Erkennen sie die Liebe und die Kraft Gottes in dein Leben? Wir müssen unser Glaube prüfen und nicht für uns selber, also dann wirklich mindestens für die 145.714 Menschen, die heute verloren sein werden. Das Leben ist kein Hollywood-Streifen, das nach 90 bis 120 Minuten zu Ende ist. Und dann verlassen wir den Kinosaal und gehen nach Hause und alles ist gut. Die Realität sieht doch ganz anders aus. Im Kino sterben die Schauspieler, am Ende der Show gehen sie nach Hause. Alles big fine. Im wahren Leben sterben die Leute und bleiben am Ende erst recht tot. Wir dürfen uns nichts vorspielen. Das Leben ist kein Spiel. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht in die Falle tappen und sagen, oh, da müssen wir jetzt 200% machen, ja. Also purer Aktivismus wäre auch nicht die richtige Antwort. Jesus hat ja auch gesagt, es bringt dir gar nichts, wenn du die ganze Welt gewinnst und dabei deine Seele einbüßt. Du und ich, wir sollten unseren Glauben prüfen, ob er echt ist. Und wenn Jesus nicht in meinem Leben sichtbar ist, dann habe ich die Prüfung nicht bestanden. Das sind nicht meine Worte, so steht's geschrieben. Und wenn ich die Prüfung nicht bestanden habe, das bedeutet für mich nichts anderes, als dass mein Glauben nicht echt ist. und ein unechter Glaube, was ist das? Das ist kein Glaube. Und kein Glaube, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, der sagt, dass wir durch den Glauben allein gerettet sind. Wenn der Glaube aber nicht da ist, dann gibt es keine Rettung. Das müssen wir uns bewusst sein. Wollen wir wirklich auf eine Prüfung verzichten und im schlimmsten Falle verloren gehen? Da wäre das Wort unklug, die Untertreibung des Jahrtausends. Lass unser Glaube prüfen, ob Jesus unter uns ist, ob Jesus in uns ist, ob Jesus in mir und ob Jesus in dir ist. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir die Sache wirklich ernst nehmen und den Willen Gottes und sein Reich den ersten Platz in unserem Leben einräumen und wenn wir von ganzem Herzen den wahren und lebendigen Gott lieben und zu dienen beginnen, dann werden wir Dinge erleben, von denen wir nie hätten träumen können. Und dann werden wir vielleicht das übernatürliche Wirken Gottes in unserem Leben sehen. Wir werden dann sehen, wie Familien heil bleiben und wie Kinder nicht eigene Wege gehen wollen, weil Jesus auf dem Weg einfach nicht dabei ist. Und sie wollen nur da sein, wo Jesus ist. Und Jesus wird dann jeden Schritt mit uns gehen, unsere Wege ebnen, sie gerade machen und seinen Segen und Herrlichkeit ausgießen. Lass uns unser Glauben prüfen, damit jeder einzelne von uns erweckt werden kann. Und damit wir als Erweckten, als Gemeinde erweckt werden können. Und das Reich Gottes sichtbar wird. Dazu sind wir doch berufen. Dazu sind wir doch geschaffen worden. Und ich sage euch, erst dann werden wir wirklich glücklich sein. Erst dann. Und ich glaube, dass es möglich ist. Ich glaube, dass das Wort Gottes wahr ist und er hat es uns versprochen und er ist treu. Er wird sein Wort halten. Die Frage ist nur, ob wir gemeinsam alles daran setzen wollen. Ob wir bereit sind, gemeinsam alles daran zu setzen, die Erfüllung seiner Verheißungen zu sehen und zu erleben. Amen.